viele berühmte Wissenschaftler von heute bekennen ihren Glauben an das Dasein eines allerhöchsten, intelligenten Schöpfers. Einer von ihnen sagte, wo immer die Wissenschaft das Universum erforschte, hat sie gefunden, dass es die Offenbarung eines gleichschaltenden Prinzips ist, und dieses gleichschaltende, beherrschende Prinzip nenne ich göttliche Intelligenz. Wir wollen das Thema Schöpfer und Schöpfung jetzt behandeln, und zwar wie immer im Geiste der Duldsamkeit und des Wohlwollens für alle. Diese Übertragungen werden Ihnen vermittelt durch die Tagesanbruch Bibelstudienvereinigung, die Herausgeber der Monatsschrift Der Tagesanbruch, in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Frank und Ernst überall. Ist der Schöpfungsbericht des Menschen im ersten Buch Mose in Harmonie mit der Vernunft und wahrer wissenschaftlicher Erkenntnis? Eine befriedigende Antwort auf diese und ähnliche Fragen gibt uns eine feste Grundlage für unseren Glauben. Und nun, bitte Frank.
Ich danke dir, Ernst. Mir scheint, dass die zur Prüfung bleibende Hauptfrage ist, bis zu welchem Grade der intelligente Schöpfer dem Menschen seine Absichten geoffenbart hat, besonders bezüglich des Menschen selbst. Wie wir wissen, soll die Bibel eine solche Offenbarung sein.
Aber weißt du, Frank, wenn die Bibel auch heute eine sehr bekanntes Buch ist, so besteht doch eine wachsende Neigung, ihre göttliche Inspiration anzuzweifeln.
Andererseits, Ernst, ist das Christentum so unzertrennlich mit der Bibel verbunden, dass, wenn wir sie verwerfen oder als nicht zuverlässig betrachten, wir ebenso gut das Christentum selbst aufgeben können. Andererseits glaube ich, dass es sowohl inneren als auch äußeren Beweis gibt, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Ja, sogar über den Gegenstand der Schöpfung ist keine wahrhaft befriedigende Erklärung über den Ursprung und die Bestimmung des Menschen außer der in der Bibel dargebotenen jemals gegeben worden.
Aber Frank, wie oft wird doch die Erzählung von dem Fall des Menschen im Garten Eden von den Evolutionisten sehr kritisiert und als Legende bezeichnet?
Das weiß ich ernst, aber sie stimmen in diesem Punkt nicht alle überein. Für mich ist natürlich die Lehre der Bibel vom Fall des Menschen im Garten Eden mehr als eine Legende.
Nun, Frank, ist es vernünftig anzunehmen, dass das Menschengeschlecht mit nur zwei Menschen begann, die Gott besonders erschaffen hatte?
Aber ja, die gegenwärtige Erdbevölkerung zeigt dies. Jedermann weiß, dass die Menschheit während aller Jahrhunderte an Zahl zugenommen hat. Es bedarf keiner besonderen Intelligenz oder Glaubens festzustellen, dass, wenn wir mit dem jetzigen Zunahmeverhältnis der Bevölkerung beginnen und umgekehrt die beständige Abnahme zurück durch die Jahrhunderte berechnen, wir schließlich den Punkt erreichen, wo nur ein einziges Paar vorhanden ist.
Das verstehe ich, Frank. Doch wie verhält es sich mit der Sintflut? Wurde damals nicht das ganze Menschengeschlecht vernichtet?
Ja, alle außer Noah und seiner Familie. 8 Personen im Ganzen. Ich sprach jedoch nur im Allgemeinen.
Und weißt du, Frank, die Kritiker halten die Garten-Eden-Erzählung doch nur für ein Märchen.
Aber warum? Sicherlich war der große Schöpfer, der das ganze Universum ins Dasein brachte, ebenso fähig, jenes erste Menschenpaar zu erschaffen. Und ist die Annahme nicht vernünftig, dass, nachdem er es getan hatte, er ein Heim für sie vorsah? Mir würde es unvernünftig erscheinen, das Gegenteil anzunehmen.
Ja, aber dass da eine Rippe von Adam genommen und mit ihr Eva erschaffen wurde, ist denn das vernünftig?
Gewiss. Wenn Gott die Macht hatte, Adam zu erschaffen, war sicherlich die Kleinigkeit des Entfernens einer Rippe und aus ihr Eva hervorzubringen eine leichte Aufgabe für einen solchen Schöpfer. Sicherlich ergab dies eine Blutsverwandtschaft zwischen den beiden, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
Zweifellos hängt viel von dem Standpunkt ab, den jemand beim Betrachten dieser Wahrheiten einnimmt. Sie sind vernünftig, wenn wir die Tatsache eines allerhöchsten intelligenten Schöpfers annehmen. Aber, Frank, das bringt uns zu dem Punkt der Absicht Gottes bei der Erschaffung des Menschen. Was war eigentlich jene Absicht?
Sie wird in den ersten Kapiteln des ersten Buches Moses klar dargelegt. Sie zeigen, dass Gott den Menschen erschuf, um hier auf der Erde ewig zu leben, nicht im Himmel, der Hölle oder im Fegefeuer. Dem Menschen war geboten, sich zu mehren und die Erde zu füllen.
War denn Adam und Eva gar nichts gesagt, sich vorzubereiten, um in den Himmel zu gehen?
Nein, Ernst, gar nichts.
Na, das ist ja merkwürdig. Praktisch, jeder scheint die Ansicht zu haben, dass Gott niemals beabsichtigte, dass der Mensch auf der Erde bleiben sollte, sondern dazu bestimmt war, zu sterben und in den Himmel zu kommen.
Ernst, das wird in der Bibel nicht gelehrt. In der Jetztzeit ist es wahr, dass der Mensch sterben muss, wegen der ursprünglichen Sünde, und Tod ist die Strafe für die Sünde. Die Bibel zeigt jedoch deutlich, dass es Gottes Bestimmung für den Menschen war, ewig hier auf der Erde zu leben. Und was für eine wunderbare Welt würde es gewesen sein, wenn die Sünde nicht die Todesstrafe gebracht hätte. Stelle dir eine Welt vor, ohne Sünde und Selbstsucht, ohne Verbrechen und Krieg, ohne Krankheit und Tod und alle ohne Furcht und in Sicherheit und Frieden lebend. Das war Gottes Bestimmung für seine menschliche Schöpfung.
Frank, es ist nicht gut, mit Träumen fortzufahren, sondern wir müssen der harten Tatsache ins Auge sehen, dass die Welt heute mit Leiden und Tod erfüllt ist. Und soweit es irgendjemand sagen kann, auch immer sein wird.
Nicht so ernst. Gott versichert uns, dass durch seinen Plan der Erlösung und Wiederherstellung, der seinen Mittelpunkt in Christus hat, das, was gewesen sein würde, noch werden soll.
Meinst du, dass wir eine Zeit erwarten können, wo die Erde mit einer vollkommenen und glücklichen menschlichen Familie gefüllt sein wird, frei von Krankheit und Tod und frei von all den anderen Übeln, welche die sterbende Menschheit heute so plagen?
Ja, Ernst. Jesus sagte, dass der Sohn des Menschen kam, zu suchen und zu erretten, was verloren war. Ein irdisches Paradies ging verloren. Und dieses Paradies soll wiederhergestellt werden. Auch das Menschengeschlecht selbst wird wiederhergestellt werden, um eine Gelegenheit zu erhalten, auf der vollkommenen Erde ewig zu leben.
Frank, das würde die Auferstehung der Toten notwendig machen.
Natürlich, Ernst. Die Bibel sagt uns, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als Ungerechten.
Ja, Frank, aber bedeutet das nicht nur, dass früher oder später die Guten im Himmel und alle Bösen in die Hölle gehen?
Nein, dieser Begriff von der Auferstehung stammt von der Theorie, dass es keinen Tod gibt. Natürlich könnte es keine Auferstehung der Toten geben, wenn niemand tot ist. Der Gedanke, dass es keinen Tod gibt, hatte seinen Ursprung im Garten Eden, wo Satan zu Mutter Eva sagte, mitnichten werdet ihr sterben. Aber die Bibel lehrt, dass die Strafe für die Sünde der Tod ist. Und der Tod ist eine Wirklichkeit. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, den Menschen vom Tode loszukaufen. Und er kommt wieder, um 1000 Jahre über die Erde zu herrschen, während welchen alle, die gestorben sind, zum Leben zurückgebracht werden und eine Gelegenheit erhalten sollen, ewig auf Erden zu leben, wie Gott es ursprünglich bestimmte.
Das ist wirklich eine wundervolle Aussicht. Doch wir sollten dies doch nicht so verstehen, dass die Bibel nichts darüber sagt, dass Christen in den Himmel kommen.
Nein, Ernst. Die Bibel enthält eine himmlische Hoffnung für die Nachfolger Jesu. Das ist jedoch ein anderer Zug des Planes Gottes, der ausführlich erörtert wird in der Broschüre Gott und Vernunft. Willst du bitte unseren Freunden etwas mehr hierüber sagen?
Gern, Frank. Einige der in der Broschüre Gott und Vernunft beantworteten Fragen sind: Was ist der Tod? Wie wissen wir, dass es ein Leben jenseits des Grabes gibt? Wie wissen wir, dass das prophetische Ende der Welt nicht die Vernichtung der Erde bedeutet? Verlangen Sie die Broschüre Gott und Vernunft. Sie wird Ihnen kostenlos und portofrei zugesandt. Diese Übertragung wurde Ihnen vermittelt durch die Tagesanbruch Bibelstudienvereinigung, die Herausgeber der Monatsschrift Der Tagesanbruch. Der Tagesanbruch ist unsere monatlich erscheinende Zeitschrift, die stets sehr lehrreiche biblische Artikel bringt und deren laufenden Bezug wir Ihnen sehr empfehlen. Verlangen Sie auch hiervon ein Freiexemplar. Wir sind nächste Woche zur gleichen Zeit wieder da. Sagen Sie es bitte Ihren Freunden und Gott segne Sie alle.